Seelenfutter Folge 77 von kleinen Schlucken und wallenden Fluten. Gedichte von Wolfgang Denkel und Konrad Ferdinand Meyer.
Wolkenspuren zu entdecken an einem durch und durch blauen Himmel.
Ja, den würden wir uns im Moment auch alle wünschen, glaube ich, den durch und durch blauen Himmel. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge unseres Seelenfutter-Podcasts. Wir, das sind Friedemann Margot, den Sie gerade gehört haben oder ihr gerade gehört habt, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin in Tating. Und heute tischen wir uns wieder was auf, oder? Ich freue mich schon.
Ja. Zwei sehr besondere Gedichte, die wir nach schöner alter Weise, die wir jetzt schon 76 Mal eingeübt haben, uns gegenseitig vorstellen und dann komplementär dazu ein Bibelwort stellen. Und du hast ein Gedicht rausgesucht, nie gehört, Lyriker, völlig unbekannt, Gedicht, never ever. Ja. Und ich setze dazu einen Klassiker. Der Klassiker.
Aber so muss es sein, so, oder? So muss es sein.
Mal sehen, was heute passiert. Komm, Susanne, leg los.
Ja, genau. Also ich bin gestoßen auf ein Gedicht eines zeitgenössischen Dichters, Wolfgang Denkel, geboren 1958 im Rheinland. Ein Rheinländer wie ich, sozusagen ein Landsmann von mir. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich das heute mitbringen kann, weil es wirklich, ich finde es ganz wunderbar. Aber gleich hören wir mehr. Wolfgang Denkel hat Germanistik und Philosophie studiert. Wo? Ich weiß es nicht. Ich weiß ohnehin relativ wenig von ihm. Biografisch habe ich nicht viel gefunden. Was ich aber weiß, dass er als Maler, Bildhauer und Autor und Lyriker in Hamburg lebt und schon einen Roman mit dem Titel Ja, Nein, Ja, eine Erzählung und Kurzgeschichten Herr Blau und ein guter Ort, um sich zu sehnen, veröffentlicht hat. Und eben den Gedichtband Schulterblatt, in dem ich das Gedicht gefunden habe, das ich uns heute mitgebracht habe. Der Gedichtband Schulterblatt ist 2018 in der Edition Hammer und Veilchen erschienen und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Viel mehr weiß ich nicht. Ich habe ihn dann angeschrieben und um ein paar Angaben gebeten. Er konnte mir nicht viel geben oder wollte es vielleicht auch nicht, aber er hat mir Folgendes zu seinem Gedicht geschrieben. Ich habe ihn gefragt, wie das Gedicht denn entstanden sei, und er schrieb mir, was die erwünschten Angaben zu dem von Ihnen ausgewählten Gedicht angeht, muss ich Sie enttäuschen. Es hat sich gelöst, grüßt mir von fern und lässt ausrichten, dass es von mir nicht gedeutet werden möchte. Einziges Detail, das ich erfahren habe, ist, das Gedicht ist offensichtlich 2017 entstanden, also von ihm. Ja,
aber ich meine, was für eine hübsche poetische Formulierung, aber was für ein schlauer Zug eines Lyrikers, der sagt, kümmert euch mal selbst drum.
So ist es. Ganz genau. Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Genau. Wir hatten das ja schon einmal. Ich erinnere daran, als René Oberholzer auch einmal sagte, also dass sich diese Texte von ihm lösen und er immer wieder gespannt ist, auf welche Resonanz sie stoßen. Und das kann ich auch verstehen. Nun, mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht von Wolfgang Denkel, Was ich gelernt habe. Was ich gelernt habe. Nicht zu antworten auf Briefe, die nichts Fragliches enthalten. Wolkenspuren zu entdecken an einem durch und durch blauen Himmel. Bestimmte Wörter zu vermeiden. Nicht bei jedem Weinen eines Kindes Schlimmstes zu befürchten. Die Lieblingsschuhe meiner Füße sorgsam einzufetten. Es beim Ungelösten bewenden zu lassen. Eine Zeitung gar nicht erst aufzuschlagen. In kleinen Schlucken zu trinken, Kaffee, Wein, aber auch Wasser. Bei Blickduellen als Erster wegzuschauen. Im Sommer die triftigen Sätze zu vergessen. An einer wohlriechenden Frau nichts anderes wahrzunehmen als eine wohlriechende Frau. Wolfgang Denkel.
Das ist ja wohl wunderbar. Ja. Susanne, ich freue mich richtig, richtig, richtig über dieses Gedicht. Ich bin heilfroh, dass wir es nachher nochmal hören, weil es ja so eine Reihung enthält von so vielen Aspekten und Bildern unter der Überschrift, was ich gelernt habe. Und bei jedem würde ich gerne verweilen.
Ja.
Warum dies? Was hat dich da beim Schulterblatt, beim Schulterblattblättern?
Beim Schulterblick auf das Schulterblatt, was mich da so fasziniert.
Was hat mich da hängen lassen?
Das war zum einen der Titel, was ich gelernt habe. Da war ich natürlich neugierig, was kann das denn gewesen sein und wann? Und wenn man dann diese Reihung liest, dann ist das wahrscheinlich das, was man so in einem langen Leben lernt, peu à peu. Nicht zu antworten auf Briefe, die nichts Fragliches enthalten, nicht zu schnell zu sein, nicht zu voreilig und vielleicht auch Dinge einfach mal liegen zu lassen und sich auf anderes zu konzentrieren, was man vielleicht in der Hetze des Alltags nur im Augenwinkel wahrnimmt. Wolkenspuren zum Beispiel in einem durch und durch blauen Himmel. Und je länger man durch diese Reihung geht und wenn man sie auch öfter liest, umso mehr ertappt man sich dabei, dass man denkt, ja, es beim Ungelösten bewenden zu lassen. Warum muss man immer wühlen? Und manchmal eine Zeitung gar nicht erst aufzuschlagen. Das entdecke ich ehrlich gesagt bei mir selber immer öfter. Und vielleicht die kleinen Dinge mehr zu genießen, denen man halt sonst nicht so viel Beachtung schenkt. Das hat mich fasziniert an diesem Gedicht. Und tatsächlich ist es, glaube ich, ein Text, den man immer wieder mal ganz gern zur Hand nehmen kann, um zu schauen, was gibt es da zu entdecken und wo findet man sich auch vielleicht selber wieder. Das hat mich so fasziniert.
Das, da kann ich viel mit anfangen. Es ist also ich finde, in diesem Gedicht gibt es einen roten Faden von einer inneren Freiheit, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also schon im Einstieg nicht zu antworten auf Briefe, die nichts Fragliches enthalten. Also es gibt auch so viel sinnloses Zeug. Und da, wo ich nicht wirklich gefordert und gefragt bin, ich lasse es liegen.
Ja.
Im Sommer die triftigen Sätze zu vergessen. Es beim Ungelösten bewenden zu lassen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, es schwebt, es sucht für mich auch noch so einen Halt oder eine Klarheit, aber es ist sehr frei. Es lässt Sachen los, die eigentlich von mir erwartet sind. Ich muss das Ungelöste lösen.
Ja.
Das ist eine Aufgabe, so, und ich bin irgendwie unpreußisch, wenn ich das nicht mache. Nee, warum eigentlich? Und ich finde, es hat eine ganz kluge Art der Selbstbegrenzung. Also so ungierig kleine Schlücke trinken und die Lieblingsschuhe zu pflegen.
Ja, das finde ich.
Weil sie wichtig sind für meine Füße. So. Das mag ich sehr. Ein bisschen demütig. Aber ich habe auch ein paar Fragen dran. Also ich kann es auch nicht einfach so sozusagen kopfnickend lesen und dann zur Seite legen.
Nee, das geht mir genauso. Also ich habe Fragen schon. Also ich finde dieser Wechsel zwischen diesen doch relativ groß will ich es vielleicht nicht sagen, aber zwischen Dingen, die einen bewegen können, ja, das können Nachrichten sein, die man erhält und auf die man nicht antworten möchte. Das kann das Weinen eines Kindes sein, das einen natürlich sehr, sehr beschäftigen oder beunruhigen kann. Und dann immer wieder dieser Blick auf so kleine Dinge. Also für mich sind diese beiden Zeilen die Lieblingsschuhe meiner Füße sorgsam einzufetten. Also sich um Sachen zu kümmern, um Details zu kümmern, ja, die mir vielleicht nicht jedem, aber mir ganz persönlich wichtig sind. Es ist eine Entspanntheit in diesem Gedicht, da gebe ich dir recht, und es hat auch ganz viel persönlich mit ihm zu tun. Also schau doch mal, was dir wirklich wichtig ist. Nicht jedem wird es wichtig sein, die Lieblingsschuhe meiner Füße, zumal meine Füße zum Beispiel keine Lieblingsschuhe haben, aber das nur mal am Rande. Also nimm ernst, was dir Behagen bereitet oder was dir wichtig ist. Schau eher das an, was dich betrifft und weniger, was nach außen geht. Das mag ich sehr an diesem Gedicht, aber ich kann deine Fragen durchaus erahnen.
Also gehakt habe ich bei bestimmte Wörter zu vermeiden. Weil das, also 2017, kann ich gar nicht so sagen, aber im Moment sozusagen achtsamer Umgang mit Sprache ein wichtiges Thema ist, aber auch eins, das zunehmend kompliziert wird, das zunehmend auch aufgeladen wird aus der einen oder anderen Ecke, also aus beiden, aus allen Bereichen aufgeladen wird und eine gewisse Leichtigkeit mir da fehlt und ein entideologisiertes Probieren und so, also weißt du so, eine Fehlerfreundlichkeit und so. Und da finde ich, schneidet es ganz schön rein, bestimmte Wörter zu vermeiden. Welches hättest du denn da?
ich persönlich keines. Vielleicht sind es, im Prinzip mag ich da noch nicht mal mutmaßen, muss ich ehrlich sagen. Das ist mit Sicherheit ein Satz, über den man stolpern kann und über den man auch sprechen muss, ja. Bestimmte Wörter zu vermeiden klingt schon sehr apodiktisch, also so als wenn man sich eine eigene kleine Zensur auferlegt.
Genau, also ja, das könnte es
das
sein.
Das könnte es sein, das muss es aber nicht. Und da der Rest halt relativ entspannt ist, glaube ich tatsächlich, dass es vielleicht eher darum geht, ein wenig achtsamer damit umzugehen, was man sagt. Und wenn man vielleicht immer wieder Redundanzen benutzt oder verletzende Worte, ja, also etwas, was auch vielleicht in dem Moment nicht angemessen ist, und zwar nicht in dem großen Kontext, den du jetzt gerade aufgemacht hast, sondern vielleicht in so einem ganz persönlichen Zwiegespräch. Also es gibt ja immer wieder Situationen, auch gerade in langen eingeübten Beziehungen oder Momenten, wo man eigentlich weiß, dass ganz bestimmte Wörter explosiv sein
Trigger.
Können.
Diese
Triggerwörter, ja.
Okay, ja, das.
Und auf die vielleicht einfach mal zu verzichten. Weißt du, das stimmt der mehr.
Ich habe Worte gesucht, von denen ich denke, die mir nicht gut tun. Also wie zum Beispiel alternativlos. Ist finde ich so ein Scheißwort irgendwie, weil Entschuldigung. Darf man das sagen?
Darf ja alles sagen.
Also es ist so ein beknacktes Ding, das so tut, als gibt es nur einen richtigen Weg. Und alles andere fällt völlig aus. Und das ist was eng macht. Genauso wie diese Tugendbegriffe von Disziplin und Pflicht und so. Also die so eng machen und dann auch ängstlich machen. So, da bin ich mehr dran als jetzt N-Wörter oder ich beschäftige mich ziemlich viel gerade mit Antirassismus-Fragen und ich finde es so schwer, wie kann ich es denn ausdrücken, People of Color und so weiter. Es ist, also du kannst ja unendlich viel falsch machen, wenn du achtsam bist mit Sprache, und das hätte ich gerne hier ausgeblendet.
Das verstehe ich, und ich glaube, das kann man da auch. Also ich habe das Gefühl, dass er das sehr persönlich meint. Also es sind eher diese Worte, die man immer wieder setzt und auf die man vielleicht mal ein bisschen mehr achten müsste. Nicht unbedingt in diesem politisch korrekten Kontext.
Genau,
sondern in einem
so einem
sehr persönlichen
Modus.
Ja, genau. Nicht in einem
vielleicht braucht das eine Brücke zu dem bei Blickduellen als erster wegschauen. Das ist eher so ein defensives Kommunikationsverhalten, aber heißt eben, ich bin nicht im Kampfmodus, ich bin nicht die Bulldogge, ich muss nicht meinen Punkt machen, und es ist erst gut, wenn die andere sozusagen klein beigibt, sondern ich kann mich auch zurücknehmen.
Genau, und das finde ich auch, und das ist für mich ja auch in diesem Satz enthalten, es beim Ungelösten bewenden zu lassen. Nicht immer eine Antwort zu erpressen, nicht tatsächlich zu beharren, bis das Ganze durchgestanden ist, sondern auch mal lassen zu können und zu sagen, okay, gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Also das schwingt für mich in diesem ganzen Gedicht mit. Man kann Sachen tatsächlich auch mal stehen lassen. Briefe unbeantwortet lassen, die nichts Fragliches enthalten, in kleinen Schlucken trinken, man muss nicht alles hinunterstürzen, und man kann auch Sachen aushalten und im Sommer zum Beispiel die triftigen Sätze zu vergessen. Also sich wirklich auf den Augenblick zu konzentrieren und eben nicht als Sieger vom Feld gehen zu müssen. Ja.
Und in diesem Sinn ist natürlich der Schluss so grandios, weil diese Unmittelbarkeit, dieses echte nochmal in so einer, ja, in so einer wunderschönen erotischen Schwingung aufnimmt. Ja, genau. An einer wohlriechenden Frau nichts anderes wahrzunehmen als eine wohlriechende Frau.
Und auch das
einfach da zu sein und etwas zu genießen und zu sehen, was passiert jetzt gerade. Und eben frei von bestimmten Konventionen und bestimmten Über-Ichs, die mir sagen, es darfst jetzt also weder riechen noch dran denken und so weiter, sondern es ist schön, das Schöne schön sein zu lassen.
Genau, und das Nicht-Schöne einfach mal sein zu lassen. Ja. Ja, schön. Und du hast uns ich find's grandios, was ich gelernt habe. Du hast uns dazu ein Bibelwort gesucht.
Ja, ich habe ein Bibelwort gesucht, das eigentlich jetzt nicht mehr so passt. Also ich habe so beim ersten Lesen, als du mir das geschickt hast, ich habe mich sehr gefreut, aber wie gesagt, ich bin an einigen Stellen so hängen geblieben und bei diesen bestimmten Wörtern, die zu vermeiden sind, habe ich so nachgedacht. Und da habe ich ein Psalmwort so gefunden, dass diese Achtsamkeit oder diese also gut gemeinte Besorgnis bestimmten Worten gegenüber aufnimmt, Psalm 141, Vers 3. Gott, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Mhm. Also in ein Gebetsruf hineingelegt. Es gibt Worte, die mir nicht gut tun und meine Lippen tun Sachen oder sprechen Dinge aus, die nicht gut sind für die Welt, für andere oder für mich. Und da möge der Himmel mich davor beschützen.
Aber es passt doch dennoch. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was er meint. Nicht alles muss gesagt werden. Nicht alles zu jeder Zeit. Schön. Sehr schön. Dann lese ich noch einmal alles sozusagen in Gänze, was wir gerade so
bitte
bruchstückhaft
für uns doch noch mal, nehmen wir uns noch mal an die Hand und führ uns durch diesen Park der Lernereignisse von Wolfgang Dinkel. Mhm.
Was ich gelernt habe: nicht zu antworten auf Briefe, die nichts Fragliches enthalten. Wolkenspuren zu entdecken an einem durch und durch blauen Himmel. Bestimmte Wörter zu vermeiden. Nicht bei jedem Weinen eines Kindes Schlimmstes zu befürchten. Die Lieblingsschuhe meiner Füße sorgsam einzufetten. Es beim Ungelösten bewenden zu lassen. Eine Zeitung gar nicht erst aufzuschlagen. In kleinen Schlucken zu trinken. Kaffee, Wein, aber auch Wasser. Bei Blickduellen als Erster wegzuschauen. Im Sommer die triftigen Sätze zu vergessen. An einer wohlriechenden Frau nichts anderes wahrzunehmen als eine wohlriechende Frau. Ja.
Fein.
Lassen wir es doch auch mal.
Warum eigentlich? Da sind noch so viele schöne Sachen drin, das mit den Wolkenspuren. Und wir hätten darüber noch viel reden müssen. Aber jetzt schwebt es erstmal.
Schulterblatt, ich kann es nur jedem.
Ja, sehr schön. Du, und dann, unsere Hörerinnen und Hörer, die das schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, Susanne schickt Friedemann ein Gedicht und der steht im Stress. Was soll ich denn dazu jetzt dazu setzen? Ein Gedicht, das irgendwie dazu passt oder eben so ganz anders ist. Und ich habe eins gefunden.
Ja, ein schönes. Möchte ich auch gleich direkt mal spoilern.
Und einen richtigen Knaller, Klassiker-Knaller von Konrad Ferdinand Meyer. Also einem ganz großen Welt der Dichterinnen und Dichter des 19. Jahrhunderts aus der Schweiz. Großartiger Schriftsteller, hat Novellen, Romane und Lyrik geschrieben und hier vielleicht sein bekanntestes Gedicht. Wäre jetzt mal mein Tipp, der römische Brunnen. Ein bisschen was zu Konrad Ferdinand Meyer, um ihn einzuordnen, 1875 in Zürich geboren, 1889 in Kirchberg bei Zürich gestorben. Kommt aus einer sehr gut bürgerlichen Familie. Der Vater war Regierungsrat, starb, als Konrad Ferdinand 15 war. Und hat ein äußerst kompliziertes Verhältnis zur Mutter gehabt, die schwere psychische Leiden aushalten musste. Und wie es dann so ist, natürlich die ganze Familie, sie hat sich das Leben genommen. Da war Konrad Ferdinand Meyer 30. Hat ein ganz enges Verhältnis zu seiner Schwester gehabt, Betsy Elisabeth, lebenslang. Also das war eigentlich so die stabile Brücke in seinem Leben. Er hat später geheiratet mit 50, Luise Ziegler, Tochter des Stadtpräsidenten. Also da ist er sozusagen gesellschaftlich auch nochmal in eine andere Welt eingetreten. Luise war eigentlich zeitlebens immer eifersüchtig auf Betsy und sein Leben hat, und das ist ja manchmal so, dass solche Spuren sich so durchziehen von der Mutter, also immer eine Beschattung erfahren. Im eigenen Leben, er ist oft krank gewesen, auch psychisch belastet und psychisch krank gewesen. Seine Tochter Camille hat sich später auch das Leben genommen. Das gehört irgendwie sozusagen in die Grundgestimmtheit seines Lebens und seines Umfelds, eine Schwere, ein Schwermut. Ja, das ist hart. Das ist hart.
Ja, allerdings.
Studiert französische Literatur. Ist finanziell zum Glück irgendwie gut abgesichert, so dass er sich dann mit Kunst beschäftigen kann. Als seine Mutter gestorben war, ist er mit der Schwester, mit Betsy, nach Italien gefahren, eine große Italienreise gemacht. Das hat ihn sehr, sehr angeregt. Und da hat er eben 1958 diesen römischen Brunnen gesehen, der ihn unglaublich fasziniert hat. Fontana dei Cavalli Marini in der Villa Borghese. Und das hat ihn zu diesem Gedicht gebracht. Jahre später, 1964, der erste anonyme Gedichtband. Und später dann doch eine ganz intensive schriftstellerische Schaffenszeit. Und immer wieder Phasen des Verdunkelten und Verschatteten, lange Zeit in psychiatrischen Heilanstalten. Und zum Schluss dann wurde er von seiner Frau zu Hause gepflegt. Mit 73 ist er gestorben in seinem Haus in Kirchberg bei Zürich. Ist ein Vertreter des Realismus, so ordnet man ihn ein. Also der genauen Beobachtung, der sozusagen in der Anschauung dessen, was er wahrnimmt, eine unheimliche Präzision entwickelt und ein großer Künstler in der Verknappung der Sprache. Sein Verleger, habe ich gelesen, hat sich oft gewünscht, er wäre etwas epischer. Also vielleicht auch in seinen Novellen und Romanen und so. Er ist immer sehr, sehr reduziert. Und bei diesem Gedicht kann man das ganz besonders gut festmachen. Er hat 7 Fassungen geschrieben. Die erste 1860, also 2 Jahre nach dieser Italienreise. Und ich lese gleich vor die 7. Fassung, die er dann 1882 veröffentlicht hat. Also 22 Jahre an diesem Text gearbeitet und ihn tatsächlich immer mehr reduziert. In der ersten Fassung 16 Verse und dann 8 Verse und lässt einfach diesen Brunnen sprechen.
Ja.
Gehört in die Kategorie der Dinggedichte, haben wir hier öfter mal
gehört.
Und also meint in diesem Fall, wir haben jetzt kein Ich, das spricht und kein Du, das angesungen oder angefragt wird, sondern es ist wie ein Gemälde einer Situation. Und die geht so. Der römische Brunnen. Aufsteigt der Strahl und fallen gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Der römische Brunnen.
Ja, vielen Dank. Also wenn man jetzt gehört hat, wie lange er an diesen Versen geschliffen und gefeilt hat, dann ist man erstmal sprachlos, muss ich sagen.
Ja.
Wahnsinn. Was hat dich bewogen, das zu dem Gedicht von Wolfgang Denkel zu stellen?
Also ich muss sagen, es ist ein bisschen eine Bauchentscheidung gewesen.
Ja.
Und die hat eigentlich, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Also das eine ist etwas, ich möchte fast sagen, formal, eine formale Metapher. Also das Gedicht, was ich gelernt habe von Wolfgang Denkel, ist ja so eine Reihung und also wie ein immer weiter fließen.
Ja.
So etwas Kaskadisches. Ich habe irgendwann mal, was ich mal gelernt habe, ist dieser Begriff Kaskadenlyrik. Also das ist so sozusagen immer weiter fließt und immer weiter läuft und immer weiter sich aneinander reiht. Und dieses eher ja strukturelle, was ich aber so mag an diesem Gedicht,
ja.
Also es könnte ja unendlich weitergehen und da gibt es ja eine ganze Reihe von diesen Reihungsgedichten. Ich liebe das, ich möchte es ergänzen, ich möchte sofort diskutieren, ich bin da drin. Das bildet sich hier bei Meyer ab, aber nicht in der Umsetzung der Form einer Reihung von Gedanken und Assoziationen, sondern hier in diesem Brunnenbild, in dem es aus der einen Schale in die andere fließt und überläuft und dann in die dritte geht und so.
Ja.
Das ist, glaube ich, so mein unmittelbarer Konnex. Dann finde ich dieses Gedicht unendlich schön. Es ist sprachlich so fein geschliffen. Und ich glaube, alle 22 Jahre waren nötig, damit das rauskommt. Ich will es gar nicht wissen, wie es nach 21 Jahren erst war. Ich bewundere diese Kunst in diesen wenigen Worten so viel hervorzurufen und habe mich verliebt in den Schluss. Also es ist ja ein Fließen, ein Strömen in der Sprache. Es ist großartig und zum Schluss bricht es ja fast ab.
Ja.
Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Punkt.
Ja.
Das ist so überraschend zu Ende in diesem Ruhen, dass ich da gar nicht weggucken mache. Das ist, ja, das sind so diese Zugänge. Ich kann es gar nicht so richtig toll erklären. Ich brauche zu viel Worte dafür. Aber vielleicht hast du eine Ahnung, warum
absolut.
Ich denke, dies möchte daneben stehen. Ja?
Ja, also es passt, also es hat in der Tat diese kaskadische Erklärung erschließt sich mir auch sofort. Und für mich hat es aber auch tatsächlich diese Assoziation dazu kommen wir auch gleich nochmal, eines wirklich vollen Lebens. Also auch, was ich gelernt habe, ist ja tatsächlich etwas, was man im Laufe seines Lebens lernt, wenn man vorbeigeht an den Dingen, wenn man die Zeitungen aufgeschlagen hat, wenn man zu viele Worte oder ganz bestimmte Worte genutzt hat und andere damit verletzt hat, wenn man es eben nicht beim Ungelösten hat bewenden lassen können. Und hier ist es auch so. Es ist für mich das Leben, das sich sozusagen immer wieder überfließt in die nächste Schale und ganz reich wird und dann wieder in sozusagen weiterfließt, bis es irgendwo hin strömt Und da funktioniert für mich dann auch der Schluss. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Also es ist ein bisschen platt, aber alles fließt. Ja, das
es alles, das fließt, alles fließt. Ja, nein, nichts platt. Das ist so. Ja. Also es hat so sozusagen eine Strömungsruhe, ja, die mit einer. Wir beide können uns da jetzt so langsam rantasten, einer gewissen Lebensreife.
Die uns beiden nicht ganz fremd ist, meinen Sie, Herr Margot?
Also mindestens, ich sehe da schon was.
Ja.
Und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Frau Galowski. und es gibt Lebenszeiten, in denen es nicht geht, in kleinen Schlucken zu trinken. Da, ja, da muss man das alles in gierig ausschlürfen, ja, und sich auch verschlucken, und das ist toll.
Ja.
Und es gibt Zeiten, da wäre es ein Fehler, das Ungelöste einfach so stehen zu lassen, sondern da muss ich die Welt verstehen und ich, ja, muss los und ich höre nicht auf, bis ich's für mich gefasst habe. Und dieses Stück sozusagen zur Ruhe kommen, das, ja, das hat da schon eine Entsprechung.
Ja, finde ich auch.
Ja?
Ja, genau. Da finde ich tatsächlich auch, da treffen sich die beiden. Genau. Das ist, das Leben so betrachten zu können in beiden Gedichten, dafür braucht man schon einen gewissen Abstand manchmal auch zu manchen Dingen. Und den kann man nicht haben, natürlich, nämlich den sollte man auch auf gar keinen Fall haben, wenn alles beginnt oder wenn man sozusagen mitten im Feuer steht. Aber irgendwann ist es ganz gut, dass man, ich sag jetzt mal, an einer wohlriechenden Frau nichts anderes wahrnehmen kann als eben eine wohlriechende Frau. Ja, dass man es einfach mal stehen lassen kann. Und das finde ich tatsächlich auch, kann der römische Brunnen in dieser Betrachtung, das ist ja sozusagen dieser Wasserfall oder dieser Springbrunnen, ja, der Strahl geht hoch und er gießt sich in die Becken und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ist ja auch ein ewiger Kreislauf sozusagen, ein Zirkel, und das heißt ja nicht, dass da nichts passiert. Also es lebt ja, es ist ja trotzdem lebendig.
Ja,
also die Becken laufen ja über, ja.
Es ist aufregend, genau, und ruhig
und
zugleich.
Und ruhig zugleich, genau. Ja, ganz wunderbar. Schön.
Und dazu findest du ein Bibelwort, das nichts anderes will, als neben dem römischen Brunnen stehen.
Ich glaube schon, ja. Also es ist ja für mich immer auch so ein bisschen aufregend, aber ich bin dann fündig geworden im Johannesevangelium 10, Vers 10. Ja, das ist ja ein bisschen dieses Hirtenmotiv, da sagt ja Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also damit glaube ich, ist nicht gemeint, dass das Leben unbedingt immer voller Reichtum oder voller Glück oder also Fülle kann ja ganz viel bedeuten, aber es bedeutet eben auch, dass ein Leben ähnlich, glaube ich, wie beim römischen Brunnen voll ist, und dann läuft es über und dann läuft es woanders hin, dann gibt es das nächste Becken, in das es hineinfließt. Ja, also es bleibt nicht stehen und es ist voller Ereignisse, voller Dinge, die wir kennenlernen, voller Sachen, die wir betrachten können und zu denen wir uns eben auch anders verhalten können im Laufe unseres Lebens. Und das habe ich dazu gestellt, ja.
Finde ich sehr schön. Und dieses Bild, das Leben in Fülle haben, nimmt mir auch jede Angst,
ja,
dass ich zu kurz kommen könnte und deswegen festhalten muss,
genau,
sondern ich kann es eben auch fließen lassen und ich weiß, es fließt über und es ist mehr als ich brauche und so. Das ist alles da, das ist diese Fülle.
Genau. Und es wird auch das nächste Becken kommen. Also so, das ist
das Brunnenbild voll drin. Ja, schön, wunderbar.
Ja. Schön, dann lies es uns nochmal, diese in 22 Jahren gemeißelten Verse. Wahnsinn.
Der römische Brunnen. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Konrad Ferdinand Meyer.
Ach, wunderbar. Was für ein Seelenfutter. Ja, wunderbar. Eine schöne Folge diesmal wieder. Ich kann es nicht anders sagen. Also mir hat ja noch bisher noch keine nicht gefallen, aber das war...
Ja,
das
mal sehen, wie ihr das seht. Also vielleicht fandet ihr sie auch ganz fein. Dann
Schreibt
uns doch, oder wenn ihr es nicht so auch. Und nächste Woche geht's weiter.
Unbedingt,
Und wir haben euch gerne wieder dabei bei der 78. Folge in einer Woche.
Wir freuen uns sehr. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.